And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Ich weiß, es war vor vielen Folgen.
Sehr, sehr viele Folgen.
Genau, da war ich mit dem Kühne unterwegs und da habe ich den Schuck gesehen. Der ist mir sofort aufgefallen.
Stimmt, sofort.
Ich frage also Kühne, ob er nicht Lust hätte, wenn der Schuck mit uns podcastet.
Das stimmt, du hast gefragt, ja.
Und Kühne fand die Idee toll.
Wir wussten es halt nicht besser.
Tja, und so haben wir dann mit dem Schuck 21 Thekencasts gemacht.
Und einer schlimmer als der andere.
Stimmt.
Das war eine schöne Zeit.
Schon schade, dass der Schuck gestern von einem Walross gefressen wurde, oder?
Sah aber lustig aus.
Ja, das tat es.
Schöne Tiere sind das. Und so brutal.
Hallo, willkommen bei Drei Männer und einem Film, der Movie Break Thekencast Podcast hier beim Movie Break. Das ist ja schon im Titel dann. Wir haben eine längere Pause gehabt. Wir bitten das zu entschuldigen. Wir sind aber zurück. Und zwar namentlich genannt ist es einmal der werte Herr Kollege Kühne. Hallo Kühne.
Hi.
Und Schucki ist auch mit dabei. Hallo Schucki.
Hallo Stu, hallo Kühne.
Ja, Schucki hatte heute keine Möglichkeit mehr, die Moderation hinterlistig zu klauen. Deswegen weint er gerade ein bisschen, aber sei es drum. Ja, ihr Lieben, wer unseren letzten Thekencast gehört hat zu Stromberg, der Film, der hat gemerkt, da lief leider einiges nicht so richtig. Die Veröffentlichung hat sich sehr hingezogen. Technisch war das Ding auch mehr so mittel. Wir bitten das zu verzeihen. Wir werden aber versuchen, jetzt mit diesem Thekencast, das ist die Nummer 40 sogar, wir wollen jetzt hier keinen Neustart praktizieren. Wir wollen jetzt einfach wieder zu unserer alten, ja, ich möchte sagen, Stärke zurückkommen. und...
Ja, die Filmwahl. Gerade die romantischen Filme sind immer unsere Stärke.
Das stimmt, das stimmt. Also, was hatten wir nicht Spaß schon mit Bodyguard oder mit Ghost, Nachricht von Sam? Und es ist die 40. Ausgabe, ne? 40 Ausgaben. Und ich glaube, es ist so wirklich die 21. mit Schucki, glaube ich. Das heißt, ja, du bist offiziell erwachsen.
Das heißt aber auch, ich müsste schon zwei romantische Filme mitgemacht haben. Ich erinnere mich gerade nur an Sam.
Was Frauen wollen.
Ah, großartig.
Ja, genau. Okay,
mit dem
Kollegen Reis.
Danke,
Kühne.
Ja, danke, genau. Danke.
Ja, ja. Grüße dafür genau. Bin ich da. Für die wichtigen Informationen auf den Punkt. Ich bin gerade erstaunt, wie scharf meine Handykamera ist und wie gut ich darauf aussehe. Aber das vielleicht am Rande nur.
Das ist total super, weil dieser Podcast nur als Audio-Podcast erscheint. Deswegen ist es den Leuten ziemlich egal, wie der scharf dein Bild. Außerdem ganz ehrlich, wir sind alle scharf. Verstehst du? Also.
Apropos, liebe Grüße an Yumik. Ich habe ein neues Mikro. Ich hoffe, man kann es hören. Ich hoffe, du freust dich darüber, dass ich mit einer besseren Qualität aufnehme. Vielen Dank für all deine Arbeit, all die Jahre.
Danke auch von meiner Seite.
Danke, Yumik.
Danke, Jungs. Es ist mir eine Ehre. Euer
Jubik! Ja, wir haben uns echt lange nicht mehr gehört. Wie geht's euch so?
Du bist da.
Gut, ich streiche mal den Punkt Smalltalk einfach jetzt weg. Und kommen wir zum Thema Gerstensaft, zum Thema Bier. Und ja, wir besprechen Harry und Sally, 40. Ausgabe. Ihr wisst, alle 10 Folgen machen einen romantischen Film. Jada, jada, jada. Bier. Ich fange an. Weil ich habe einfach nur bei uns ins Regal gegriffen, beim ich glaube, war es Lidl, Norma, Aldi, keine Ahnung, und habe ein Grevensteiner, ein dunkles Bockbier, und das ist wohl von Veltins. Es ist so, ja, nichts Besonderes, aber ein Bier, was ich sonst nicht so, habe ich noch nie getrunken. Ich bin nämlich, ganz ehrlich, weil der Thekencast ist ja nicht dafür bekannt, dass eine Person immer das gleiche Bier trinkt. Das ist ja auch schwachsinnig. Deswegen dachte ich mir, nehme ich mal was, was man noch nicht so kennt, also was ich noch nicht so kenne, das ist ein Grevensteiner. Ich öffne es. So.
Das klang gut. Prost.
Ja, Bockbier ist nie so meins, aber es geht. Es geht. Ja, gut.
Deine Wahl.
Schucki, bitte, was hast du?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie so auf dem Soft-Trip und habe mir jetzt einfach Naturradler gegönnt von Mönchshof. Habe ich noch nie getrunken, aber ich bin ein Fan von Naturradlern. Ich grüße gehen raus ans Gösser. Das war jetzt super leise.
Hat man da
irgendwas gehört?
Für eine Bügelflasche war das echt schwach.
Das war echt schwach. Boah. Ja. Komm, wir erzählen einfach, das hätte keinen Bügel. Ey, egal. Also, probier mal.
Da war ein Schraubverschluss oder was?
Ist aber lecker. Und ich habe davon zwei. Ja. Und ja, ich werde, glaube ich, heute nicht so in die Vollen gehen.
Wisst ihr, woran man so einen richtigen Korinthenkacker erkennen kann? So einen richtigen Schuck? Wenn er einfach einmal an der Bügelflasche trinkt und sie dann wieder verschließt. Da merkt man schon irgendwie, nee, da passiert doch nichts mehr großartiges. Nee,
ich wollte einfach nochmal das Geräusch wiederholen. Verstehe?
Das war genauso schlecht wie das erste. Das war wirklich ganz genau.
Und jetzt zu unserer liebsten Kategorie, Onkel Kühn, der erklärt, warum er nur einen Brinkhoffs trinkt.
Also, ich habe einfach vergessen, Bier zu kaufen. hatte aber eigentlich, also das muss ich ja dazu sagen, wir schauen Harry und, oder wir haben Harry und Sally geschaut, wir werden gleich über diesen Film sprechen. Ich werde mich gleich in eine Decke einwickeln und wollte eigentlich dabei ein schönes, schmackhaftes und vitaminreiches Gurkenwasser trinken, also Wasser mit etwas Gurke. Und als ich das meinen Kollegen erklärt habe, haben die gesagt, mach das nicht, trink Bier. Jetzt werde ich A, zum Trinken genötigt, B.
Ach komm, bitte. Als ob das ein Problem für dich darstellt.
Jeder weiß, du hast gerade eben noch gesagt,
dass du dich am Wochenende zulaufen lässt, weil Karneval ist.
Du behauptest es einfach auch, nur.
Auch. Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen verkatert von gestern, weil gestern war Daten. Und vielleicht wollte ich deswegen Gurkenwasser trinken. Wie bitte?
Mit genügend Promille kann der Kühne alles.
Das kannst du auch.
Ja, das ich kann alles. Was soll ich machen? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, ich zeige euch einfach gar nicht die Marke und erzähle jetzt einfach irgendwas. Nein, es ist Brennkopf Nummer 1. weil eben, ich warte ja immer noch, dass Brennkopf vielleicht auch irgendwann mal sagt, hey, komm. Wir sponsern euch vielleicht, aber da kommt ja nichts. Nee, ich hatte so schöne Ideen tatsächlich, sowas wie ja, Astra, echte Liebe für den Film heute oder so. Ich habe es aber verkackt, weil ich einfach nicht gekauft habe. So, ich bin selber schuld, damit müssen wir jetzt klarkommen. Ja, ich trinke wieder Brinkhoffs, auf geht's.
Mir fällt gerade ein, dass ich, als ich mein Bier einkaufen war, dass es da auch Astra, echte Liebe gab. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, das zu holen.
So, was soll ich jetzt sagen?
Ich wollte nicht nachdenken.
Dafür habt ihr, ne? Das fragt mich doch einfach. Prost.
Also, wir haben jetzt unsere Biere enthüllt. Wir haben auch schon längst erhöht, dass wir über Harry und Sally reden, denn es ist die 40. Folge.
Ich möchte dazu gerne noch einen Schluck Gurkenwasser trinken.
Dass wir jetzt 40 Folgen haben. Wirklich?
Ja, mit wechselnder Besetzung.
Ja, weißt du, der Pascal ist dann einfach nach Folge 17 so in Kokon geschlüpft und ist dann als Schmetterlingsschuck rausgekommen.
Ja, aber gesehen hat ihn noch keiner.
Ja, gut. Es ist tatsächlich ein paar Monate her, aber es wird noch wieder Zeit, die obligatorische Frage zu stellen. Und zwar Harry und Sally. Wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Schucki, mach du mal einen Anfang.
Samstag. Kurz und knapp. Ich habe ihn, glaube ich, Samstag geschaut. Nein, also ich kannte Harry und Sally noch nicht. War immer auf meiner Watchlist als ein Klassiker, den man gesehen haben muss. Sehr viel Gutes gehört. Natürlich hat man in irgendeinem Zusammenschnitt schon mal die berühmteste Szene des Filmes gesehen. Tatsächlich aber nicht genau gewusst, in welchem Umfang die ist. Irgendwie hätte ich mir vorgestellt, dass sie länger geht. Egal. Der Punkt ist, ich habe ihn das erste Mal gesehen und nachdem ich, das muss ich auch sagen, von Stu hörte, dass er diesen Film liebt, von Kühne schon eine Letterboxd-Kritik gelesen habe, wo ich mir so dachte, okay, war ich enttäuscht.
Fick dich!
Ja, also es ist, der hat viele Dialoge, die...
Du bist doch jetzt schon im Film drin. Das machen wir gleich. Wir werden gleich herausfinden.
Ja, okay, also bitte. Wir sind hier immer noch bei zwei Männer und einem Film.
Entschuldigung, ich war enttäuscht.
21 Folgen hast du geschafft, Schuck. Tschüss.
Wir hatten echt Hoffnung für ihn.
Mach du mal weiter, aber du hast ihn auch das erste Mal gesehen.
Ich habe ihn tatsächlich auch das erste Mal gesehen und in dem Zusammenhang, ich war letzte Woche beruflich unterwegs und habe den letzte Woche das erste Mal gesehen in einem Hotelzimmer irgendwo im Saarland und bin traurig, dass ich ihn in dieser Art und Weise geschaut habe. Ich hätte ihn gerne zu Hause mit, Grüße gehen raus an meine Partnerin. Ich hätte ihn gerne mit ihr gesehen. Aber ich habe ihn eben dort alleine geguckt und ja, mein erster Eindruck, er war sehr, sehr schön. Wir werden gleich herausfinden, warum ich recht habe und Schuck nicht. Und mehr möchte ich noch gar nicht dazu sagen. Da kommen wir gleich, denke ich mal, drauf. Da brauchst du jetzt auch gar nicht so lachen, Schuck. Ich sehe dich. Und
ja, bitte.
Also, ich habe den Film auf VHS-Kassette gesehen. Ich habe den, als ich, lass mich 15, 16 gewesen sein, einfach aus dem Regal gezogen bei meiner Mutter. Die hatte den auf dem Fernseher aufgenommen, weil die ihn damals, glaube ich, im Kino gesehen hatte und total toll fand. Und habe den so das erste Mal gesehen. Und ja, fand den damals schon wirklich sehr, sehr gut und sehr humorvoll und spaßig. Und habe ihn dann tatsächlich letztes Jahr, als er in der Best-of-Cinema-Reihe im Kino lief, im Kino gesehen mit einem guten alten Freund. Und ja, finde diesen Film sehr, sehr schön. Muss aber auch ganz ehrlicherweise sagen, ich hatte ein bisschen damit gerechnet, dass Schucki nicht so euphorisch reagiert nach der Sichtung. Ich bin aber komplett perplex und komplett im Positiven überrascht. Weil ihr müsst euch so vorstellen, der Kühne hat den Film gesehen und schreibt mich dann sofort an und mit so einer komischen Nachricht, wo ich dachte, was will der Mann jetzt von mir? Ist der betrunken? Ja, ist der gerade, hatte gerade suizidale Gedanken? Weil es klang so, was soll ich machen? Und ich, wie, was ist los?
Ah, das ist die Erklärung. Ja. Er war betrunken. Ich habe mich auch gewundert.
Nein, ich war nüchtern.
Nein.
Also, im Saarland, hallo? Grüße gehen raus.
Sagt der Mann aus Bayern. Also ich habe den Film schon mehrfach gesehen, jetzt auch letztes Jahr im Kino. Ich muss auch sagen, das war ein sehr schönes Kinoerlebnis. Das Kino, der Kinosaal war sehr voll und die eine Hälfte kannte den Film und die andere Hälfte kannte ihn nicht. Und die Stimmung war wirklich sehr, sehr gut. So, Harry und Sally, fangen wir mal an. Also, derjenige oder diejenigen von euch, die den Film schon kennen, die werden vielleicht erkannt haben, dass unser Opening eine kleine Reminiszenz an den Film war. Denn es beginnt ja quasi mit einem, also beziehungsweise es beginnt, es gibt im Film immer wieder so Einschübe, dass so ein Pärchen, also verschiedene Paare gezeigt werden, die vermutlich schon sehr, sehr lange zusammen sind und die unterhalten sich oder reden darüber, wie sie denn sich kennengelernt haben. Kühne, du als mein heutig einziger Gesprächspartner von Bert, wie fandest du denn diese ganzen, diese kurzen, ich glaube es sind 6 Szenen, diese kurzen Intervalle mit dieser Couch?
Ich will noch einmal kurz auf das eingehen, was du gesagt hast, ganz kurz nur, weil was mich eben überrascht hat, war, ich bin überhaupt kein Fan von romantischen Filmen, von Romcoms und ähnliches. Ich glaube, deswegen war ich eigentlich eher so im Positiven überrascht, weil Harry und Sally da irgendwie doch nochmal komplett anders ist als das, was ich so vorher gesehen habe. Und das liegt eben unter anderem daran, und da kommen auch diese kurzen Einschübe. Ich habe das Gefühl bei den Einschüben, das sind echte Menschen, die dort irgendwie sprechen. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand da die, ich weiß nicht mehr, ich glaube, einer war dabei, da muss ich sagen, ja, okay, hätte es nicht gebraucht, aber dadurch, dass die eben immer sehr kurz und knackig gehalten sind, vielleicht 30 Sekunden oder sowas, war ich immer sehr amüsiert, wenn sie kamen. Und jedes Mal aufs Neue. Also ja. Mir hat es gut gefallen.
Aber hattest du damit gerechnet? Weil ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich ein bisschen nicht überfordert, aber überrascht, dass diese, was soll diese Couch da? Warum sitzt da gerade so ein älteres Ehepaar und redet?
Ich habe tatsächlich erst gedacht, dass ich den falschen Film bei Prime gerade gucke und war mir jetzt nicht so ganz sicher. Ist das die Casting-Couch oder was? Aus von anderen Seiten? Also
Sharknado 3 jetzt, oder?
auf anderen Seiten habe ich gehört, gibt es auch eine Couch, die so einfach im Raum steht und dann kommen da auch. Aber nun gut, darüber müssen wir nicht sprechen. Hm. Nee, habe ich gar nicht mitgerechnet. Aber das ist es eben. In der ersten Minute hat er quasi die Erwartungen, die ich an den Film hatte, oder die Bedenken, direkt mit etwas Positivem unterlaufen. Und jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich wusste im Vorfeld sehr, sehr wenig über Harry und Sally. Eben nicht mein Genre, gar nicht, dass es jetzt irgendwie bei mir mal auf dem irgendwo mal geplant war, dass ich mir den angucke oder so, sondern war einfach, ja, ist ein Film und da ist irgendwas mit einem Orgasmus und ja, das war's dann auch.
Es gibt sehr viele Filme, wo das mit dem Orgasmus vorkommt, das sei hier nur gesagt. Aber die besprechen wir hier nicht.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf andere Videos mit einer Casting-Couch verweisen. Aber auch das ist eine andere Geschichte.
Ja, übrigens diese Interviews, ich dachte immer, dass das wirklich echte Paare sind, aber leider nicht. Es sind wirklich Schauspieler, Schauspielerinnen, die das nachspielen, aber die erzählen wohl echte Geschichten nach. Also der Regisseur Rob Reiner hat wirklich Interviews mit echten Paaren geführt und die galten dann, aber waren dann halt Vorlage für diese Intermezzos. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber ich muss leider, weil, ja, ich bin wohl erzogen. Max, warum hat dir das nicht gefallen?
Habe ich das jemals behauptet? Also ich fand diese Einspieler mit diesen Darstellern, die diese echten Pärchen nachspielen, fand ich auch, also wirkten realitätsnah. Hm. Und hatten auch teilweise Pointen und waren unterhalten und ja, doch, warum nicht? Nettes Gimmick.
Was würdest du denn erzählen, wenn du da in 40, 50 Jahren sitzt?
Wahrscheinlich, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Hoffentlich in 40, 50 Jahren.
Du hast den Ding mit dem Zahnfall nicht verstanden. Komm, erzähl doch mal, wie du deine Frau kennengelernt hast.
Ja, oder wir reden halt mal jetzt über den Film. Ne? Gehen wir mal hier.
Okay. Ich habe dir gesagt, Kühne, die Frau gibt's wirklich nicht.
Doch, ich habe sie kennengelernt. Und ich bin immer noch der Meinung, Schuck hat sie nicht verdient.
Hat sie gut nachgespielt.
Ja. Danach fängt der Film richtig an, nach diesem ersten Intermezzo. Und wir lernen wirklich relativ zügig Sari Albright und Harry Burns kennen, gespielt von Meg Ryan und Billy Crystal, die damals tatsächlich, das war mir gar nicht bekannt, einen relativ großen Altersunterschied hatte, denn Meg Ryan war 27 und Billy Crystal war schon 40. Mhm. Also ich finde aber, dass man im Film es nicht merkt. Im Film hatte ich immer das Gefühl, dass sie relativ gleich alt sind. Oder seht ihr das anders?
Nein. Ich fand die schon unterschiedlich alt.
Ja. Muss ich auch sagen, weil ich finde auch, als wenn du jetzt gerade eben gesagt hast, Meg Ryan war 27, ich hätte sie auf jünger geschätzt. An der Stelle übrigens, also, Grüße gehen raus.
Meg Ryan war so süß in dem Film. Was?
Meg Ryan war so süß in dem Film.
In welcher Szene?
Immer.
Ach so.
Ja.
Ah, könnte ein Problem sein. Verstehe.
Wo bin ich hier? Nein, aber ich meine, Meg Ryan kommt in diesem Film vor, also taucht auf und sie wird ja wirklich so gleich als dieses All-American Girl etabliert. Also als eine junge Frau, die wirklich alles vom Leben erwartet und ihr gegenüber ist dann Harry Burns, der komplette Pessimist ist. Und also was ich zum Beispiel wirklich seit der ersten Sichtung mitgenommen habe von Harry und Sally, ist seine Marotte, dass er, wenn er ein neues Buch hat, immer die erste Seite zuerst liest.
Die letzte,
ich hab's mir angewöhnt, das auch zu machen. Oder die letzte Seite immer zuerst. Weil, ganz ehrlich, wer jetzt sagt so, aber dann spoilerst du dich doch. Nee, tust du nicht. Auf der letzten Seite kriegst du alles mit, nur nicht, was im Buch passiert. Also, das kann ich euch sagen.
Also, ich habe das im Urlaub mal gemacht. Ich habe einen Kollegen, wollte ich witzig aufziehen. Grüße gehen raus und habe einfach ihm die letzte Seite seines Buches vorgelesen. Hatte mir sehr übel genommen und war wohl auch sehr relevant für den Ausgang.
Also, welches Buch war es?
Kann man denn auch mal einen richtigen Griff. Ich glaube, es war der Steppenwolf. Habe ich selber nicht gelesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Noch nie gehört, okay. Uninteressant.
Ja. Also,
das ist keine Casting.
Würdest du jetzt hier also schon mal für mich eine Prunkstärke des Films ist halt einfach diese zwei unterschiedlichen Figuren. Einmal das All-American Girl, die halt wirklich alles vom Leben verlangt, und einmal der Pessimist, der halt eben weiß so, ja gut, wir werden alle sterben. Also was interessiert es mich? Und die dann doch zueinander finden und die dann doch mehr gemeinsam haben, als sie glauben. Und es sind halt eben oft auch die Unterschiede, die uns dann anziehen finden. Ich meine, Paradebeispiel hört ihr gerade hier. Ne?
Schön.
Also, aber Kühne, was hat dir denn die erste Szene so gegeben?
Ich sag mal, vielleicht sollten wir erstmal drüber sprechen. Ist Harry denn wirklich Pessimist? Oder ist er mehr Realist?
Naja.
Ich finde nämlich tatsächlich, also ich bin in den Film rein und dann habe ich die beiden gesehen und ich fand Harry in der ersten Szene nicht wirklich sympathisch.
Danke.
Nein, ist er auch nicht.
So.
Ist er auch nicht.
Er ist überhaupt nicht.
Darum geht's ja. Ich finde auch sie nicht als sympathisch. Ich finde die beide eigentlich zu Beginn echt, also nicht sympathisch, aber ich finde, das ist auch cool so. Ja. Ich finde, es muss nicht so.
Ich muss sagen, also erstmal, Stu, ich gebe dir das total schön, wie du es gerade erklärt hast und was du sozusagen an dem Film magst. Das finde ich total schön, wie du das in Worte gebracht hast.
Wenn er schon so anfängt, ne?
Nein, ich meine ja bloß, jetzt haben wir auch gerade schon uns geeinigt, dass wir beide von Anfang an nicht sympathisch waren. Ich bin anscheinend der Nachtragende. Ich habe das im Verlauf des Filmes nicht wirklich losgeworden. Ich konnte beide Hauptfiguren bis zum Ende nicht wirklich leiden. Und das ist, glaube ich, so meine Krux mit dem, ich wollte unter Kühnes Kritik schreiben, ich weiß nicht, was der Film, ich überlege, was der Film falsch machen könnte, und da habe ich drunter geschrieben, ja, wie wär's mit zwei sympathischen Hauptdarstellern. Tut mir leid. Aber das war für mich mein Problem. Also ihr sagt, ihr, am Anfang ist sie unsympathisch und er auch, und das ändert sich für mich ganz schwierig. Also kaum. Ich finde, sie ist immer noch das All-American Girl, und ich finde, er hat noch immer die Weisheit mit dem Schöpflöffel gefressen, ab Minute 1 und geht mir tierisch auf den Geist.
Aber ich finde das halt eben ganz schön, dass sie eben noch so bei sich bleiben. Und das ist ja auch diese so, dass du halt eben nicht deinen Konterpart brauchst, sondern einfach jemanden, der vielleicht dir auch ein bisschen Widerstand gibt.
Ja, das ist es.
Ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz schön.
Weil ich kann mir einfach, so, die Welt funktioniert nicht so wie in romantische Komödien, wo dann irgendwelche zwei Leute sich finden und die sind direkt eins und so. Das passiert einfach nicht. So, du wirst
sie treffen sich viermal im Leben an x verschiedenen Orten und dann kommen sie zusammen.
Ja, aber die harmonieren und funktionieren.
Aber das ist
ja
doch
zusammen.
Also ganz ehrlich, sorry, aber das halte ich für wesentlich in Anführungszeichen realistischer als ich gabe mir für $7,000 eine Prostituierte auf und drei Tage später heirate ich sie aus Liebe.
Ja.
Das ist ein interessantes Gegenbeispiel, das ich jetzt irgendwie als erstes nicht gedacht habe.
Oder aber mein Mann wurde gerade erschossen und kommt als Geist wieder und ich liebe ihn immer noch, weil ich mit ihm getöpfert habe.
Oder aber ich bin ein misogynes Arschloch, aber ich kann die Gedanken von Frauen hören und jetzt verstehe ich sie komplett und werde zum nee, ich bleib Mel Gibson.
Nein, okay, danke. Ich finde das ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man es mit anderen vergleicht. Klar, ihr habt ja auch Punkte. Ich will ja euch überhaupt nicht hier, das für mich hat es einfach nicht besonders gut funktioniert, auch wenn, zum Beispiel, ich habe den Film mit meiner Frau gesehen und sie hat es auch ganz klar eben hervorgehoben und fand das schön, wie diese Menschen sich einfach durch Gespräche, durch das Kennenlernen annähern, was auch im Großen und Ganzen, wie er auch sagt, natürlich ein ganz realistisches Szenario ist, dass sich so Menschen ineinander verlieben und kennenlernen. Und das ist ja etwas, was der Film im Prinzip ja propagiert, dass man gar nicht sozusagen am Anfang aufeinander stehen muss, um am Ende sozusagen ein Paar zu werden. Oder okay, vielleicht tun sie es ja doch. Aber trotzdem, das gebe ich euch. Ja, deswegen, ich will da jetzt nicht sagen, das ist dramatisch unrealistisch oder es geht mir irgendwie auf den Geist. Ich habe nur echt so meine Probleme mit beiden Personen gehabt in Form, dass ich sie nicht besonders leiden konnte.
Ja. Also, ich sag mal so, wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich sie sympathisch finde, aber also nicht sympathisch und nicht leiden können, ist für mich was Unterschiedliches, denn ich finde, das sind keine schlechten Menschen für sich. Und sie nerven mich nicht. Also, ich finde, ich hätte, glaube ich, Probleme, wenn ich den Harry oder die Sally wirklich in meinem Bekannten- oder Freundeskreis hätte. Wenn ich mit denen wirklich eng irgendwas zu tun hätte, hätte ich Probleme. Aber ihnen zuzugucken, wie sie sich durch ihr Leben manövrieren und wie sie irgendwie unbeabsichtigt so nach und nach zueinander finden, fand ich das dann noch sehr, sehr charmant und amüsant. Und das sollte auch gesagt sein, der Film ist so unglaublich gut in so Kleinigkeiten. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach so herrlich, wenn sie das erste Mal in diesem Auto fahren, sie reden und zwar reden sie quasi aneinander vorbei. Es ist sofort klar, eigentlich passen nicht zueinander, ja. Und dann isst er halt diese Weintrauben und spuckt die immer. Pff. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich schluck die Kerne immer runter bei Weintrauben. Ich weiß nicht, wie es bei euch
auch.
Ist.
Ja, ja.
Ja, danke schön.
Einzig dann
auch, aber er spuckt die immer so aus und ich liebe diese Szene einfach, wenn er es dann gegen das Fenster spuckt und dann einfach, oh. Großartig.
Ich finde es eben auch, also ich habe so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, auch bei den Dialogen selber oder bei den Thesen, die Harry ja so aufstellt, also einmal mit, ich lese die letzte Seite im Buch und eventuell natürlich auch eines der spannendsten oder auch schon auch eine der meist zitierten Sachen, wenn er einfach sagt, Männer und Frauen können nicht befreundet sein. Ich finde einfach, das sind gute Dialoge. So, die reden nicht. Wie häufig reden Leute in Romcoms nur darüber, dass sie dann eben am Ende auf jeden Fall zusammenfinden? Und hier werden einfach Dinge in den Raum gestellt und es wird darüber gesprochen. Und ich habe persönlich das Gefühl, dass so ein Gespräch ich auch eben mit anderen Menschen führen könnte, genauso wie es da stattfindet. Und das gefällt mir an dem Film so gut, dass es eben, dass ich nicht das Gefühl habe, dass beide Figuren komplett geschrieben sind, nur für den Film, sondern ich kann mir vorstellen, dass irgendwo ein Harry und irgendwo auch eine Sally existiert. Und deswegen haben sie mich gehabt und dafür müssen sie eben am Anfang nicht sympathisch sein. Aber worin der Film ja auch ganz gut ist, er schafft ja durch Kleinigkeiten zu sagen, ja, irgendwas müssen die Personen ja haben. Weil selbst der anfangs unsympathische Harry hat ja auch eine Langzeitfreundin oder Verlobte oder Frau, ich weiß es jetzt gar nicht.
Sogar Ehefrau.
Er kann ja nicht das komplette Arschloch sein, weil er ja eben auch mehrere Jahre mit einer weiteren Frau, die wir nie kennenlernen, verheiratet war. So, das sagt mir ja als Zuschauer, zwar nicht on the nose, aber das sagt mir, okay, er muss auch irgendwo einen guten Kern haben. Und deswegen hatte ich nicht das Problem mit dieser, dass ich die jetzt die ganze Zeit unsympathisch fand. Wie gesagt, im Auto merkst du einfach die Reibungen und All American Girl und er eben, ich würde es wie gesagt als Realist bezeichnen.
Ja, für mich ist das ein und dasselbe. Pessimist, Realist ist für mich ein und dasselbe.
Nee. Da gibt es doch signifikante Unterschiede.
Ich fand ihn sehr von sich eingenommen. Also das war so...
Aber ist sie ja doch eigentlich auch.
Ja, ist sie auch. Ich sage ja nicht, also, dass ich sie besser finde. Aber ich meine nur, es gibt diese... Also ich weiß nicht mehr, was ich zum Beispiel gut fand. Was Kühne sagt, stimmt auch. Es gibt diese Dialoge, wo man sich denkt, ja, das ist, das könnten echt Gespräche sein und auch Situationen. Und es gibt auch eine Szene, wo ich mir denke, da reagiert Harry genauso, wie ich reagieren würde. Das fand ich wunderbar. Da dachte ich mir auch so, da kann man gar nichts zu sagen, außer so schauen und schmunzeln. Es geht sonst nichts. Und ich finde halt so, im ersten Gespräch am Ende, wo er sagt, dass sie so gut aussehe und sie dann sagt, hey, du machst mich an, du kannst mich doch nicht anmachen. Und er dann meint, darf man das nicht? Also darf man nicht einer Frau sagen, dass sie gut aussieht? Finde ich, ist zum Beispiel auch so ein Thema, was durchaus mal angesprochen werden kann oder worüber man sich auch unterhalten kann im realen Leben. Wie ist das eigentlich? Wenn man sowas sagt, ist das dann gleich sozusagen, hat das gleich zur Folge, dass man irgendwie der Frau irgendwas kundtun will, dass man sie attraktiv findet und deswegen jetzt irgendwas von ihr will? Oder kann man das nicht einfach mal sagen, weil einem das gerade auffällt? Und das ist total, das ist, finde ich, da sehe ich das, was Kühne meint. Aber es gibt eben dann die anderen Szenen, wo er einfach Behauptungen aufstellt und dann das erzählt, als ob es die Weisheit letzter Schluss ist. Und ich denke mir so, nee, Kollege.
Aber ich finde, dass sie das ja auch teilweise tun. Ja. Ich meine, die beide sind ja von ihrem Lebensstil oder von ihrer angeblichen Lebensweisheit, die sie da mit Anfang 20 angeblich schon haben, ja sehr überzeugt.
Ja.
Und sie beide bekommen ja auch ordentlich dann die negative Seite zu schlucken. Ich meine, sie müssen Trennung durchmachen. Man kann natürlich durchaus auch kritisieren, ich meine, da sollte gesagt sein, der Film ist von 89, das ist ein Zeitgeistfilm. Mhm. Also da sind Sachen drin, die wirken heute wahrscheinlich ein bisschen konservativ und antiquiert und nicht so frisch und peppig wie damals. Zum Beispiel in Sachen Diversität oder Homosexualität ist der Film wirklich ganz, ganz weit hinten, was ich mir nicht vorwerfe, weil ich glaube 88 oder 87, als er gedreht worden ist, war es halt einfach so. Ich muss aber auch sagen, das finde ich auch wichtig zu erwähnen, ich finde, dass der aber auch sehr, gerade wenn es um Sexualität geht, sehr offen ist. Und damit meine ich jetzt nicht diese eine bekannte Szene, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die übrigens Max zusammen mit Kühn gleich nachstellen wird, sondern halt wirklich, wenn die halt reden. Es gibt so viele schöne Dialoge, wenn zum Beispiel Harry mit seinem besten Kumpel sich darüber unterhält, wie er einen Traum hatte, dass er irgendwie Sex hatte und seine Mutter hätte ihn dann bewertet, solche Sachen halt.
Das erzählt er ihr.
Oder ihr, ja, sorry. Genau. Aber ich finde, das ist in einer solchen Offenheit geschrieben. Übrigens, das Drehbuch kommt von Nora Ephron, die hat dann später so Sachen inszeniert wie Schlaflos in Seattle und E-Mail für dich. Es wirkt so offen, aber es wirkt irgendwie so, es wirkt so authentisch. Ich kann mir vorstellen, solche Gespräche, dass ich die führen würde.
Können wir nochmal, also gerade eben Gespräche, die man führen würde. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Aber zum Beispiel dieses Gespräch mit, ob Männer und Frauen befreundet sein können, das habe ich geführt. Und ich habe Harry und Sally vorher nicht gesehen. Und ich wusste, also zumindest war mir nicht bewusst, dass dieses Gespräch scheinbar auch in dem Film stattgefunden hat. Entweder hat irgendwer das reingeworfen, weil er diesen Film eben gesehen hat oder so. Aber dieses Gespräch an sich oder diese These, die er aufstellt, ja, die wirkt mega unsympathisch. Aber ich weiß noch, dass wir im Freundeskreis oder ich auch mit meiner besten Freundin oder sowas solche Gespräche schon mal geführt haben. Und das rechne ich dem Film einfach so hoch an, weil ich nicht das Gefühl habe, da irgendeinen geschriebenen Scheiß und zu sehen, sondern das sind eben Menschen, die wie Menschen agieren und reagieren und sprechen.
Ja, aber umso schlimmer ist der Bruch, finde ich, in manchen Szenen. Wenn wir auf der einen Seite gute Dialoge haben, das gebe ich dem Film auch, aber auf der anderen Seite dann Szenen haben wie, ich weiß nicht mehr warum, aber sie weint und dann schlafen sie das erste Mal miteinander. Und da kommt er zu ihr zu Besuch und wie Meg Ryan da Schauspiel stümpert. Man könnte auch sagen, es ist gewollt, dann ist es umso schlimmer. Wie sie dann jedes einzelne Taschentuch hinter sich schmeißt und in einer so unglaubwürdigen Art und Weise heult und so, das war so mir zuwider, Slapstick. Ich finde das so katastrophal, diese Szene. Die ging mir voll auf den Geist. Und das, finde ich, ist dann der totale Bruch zu Dialogen, wo du sagst, wie cool und wie authentisch, nach dem Motto, das könnten wir so auch führen.
Liebe Zuhörer da draußen, ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe gerade ein komplett leeres Gesicht eines Herrn Kühne, der einfach nur fassungslos auf diese, wie ich auch finde, absolut dilettantische Kritik von Herrn Schuck reagiert. Ich möchte mich jetzt einfach nur zurücklehnen und sage, Kühne, Fass, ich überlasse das dir. Viel Spaß.
Da sage ich nichts zu. Nein, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich habe mir das war kein leeres Gesicht. Es war tatsächlich, ich habe ihm zugehört, weil mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Ich kann dir nicht sagen, jetzt schmeißt er da wirklich Taschentücher hinter sich. Was machst du denn da? Das musst du alles aufräumen. Wenn du das deine Frau machen lässt, dann gibt
aber
das
Ärger. Aber ihr versteht, was ich meine.
So, mir ist es aber überhaupt nicht aufgefallen. Ich hatte bei dieser Szene, also dir ist ja die ganze Zeit klar, dass irgendwann etwas passiert und eigentlich wollte ich gar nicht, dass die zusammenkommen, weil die so gut funktioniert haben. Und ja, ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, ob das Schauspiel dilettantisch war oder ob das zu sehr on the nose war, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Ich kann nur so viel sagen, ich fand gerade eben Meg Ryan, sie wurde natürlich engagiert. Und das tut mir auch leid, sie wurde natürlich engagiert, weil sie süß ist. So. Und das strahlt sie eben auch den ganzen Film über aus. So, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie die beste Schauspielerin ist. Aber das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Also, Kühne Fass hast du irgendwie falsch verstanden.
Ich kann das nicht lesen, was da drauf steht auf dem Zettel.
Yay.
Achso.
Hast du also was vorbereitet?
Also, ich finde es immer interessant, was Schucke für Kritikpunkte hat, dass sie ihre Taschentücher zu Slapstick aber hinten wirft. Das ist ein sehr schöner Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall
beifallen Nein, muss. Aber noch geiler ist ja dann, wie Kühne die Szene interpretiert. Das ist mir doch egal. Die Meg Ryan, ich weiß sogar nicht, ob die gut schauspielt, aber die ist einfach süß.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß die Szene, aber das mit den Taschentüchern zum Beispiel finde ich eher ganz, ganz charmant, ganz knuffig. Hm. Das stört
jetzt
mich.
Jetzt verstehe ich das. Ich sage wirklich zu häufig, die ist nur süß. Nein, die kann auch Schauspielern.
Ja, aber
also,
das ist ja okay.
Man muss ganz klar
das
sagen,
das kann man ja knuffig.
Der Film lebt halt wirklich von Interaktionen zwischen den Darstellern. Das sind ja nicht viele. Es ist Meg Ryan und es ist Billy Crystal. Und dann hast du noch Carrie Fisher und Bruno Kirby. Das sind so die vier Figuren, die sich immer wieder treffen. Und ganz ehrlich, ich finde halt wirklich auch den Dialogwitz. Also alleine, es macht einfach so viel Spaß, diesen Dialogen zuzuhören. Im Englischen oder im Deutschen, finde ich großartig. Oder Kühne?
Ja, ja. Und übrigens schön, dass du die beiden Freunde angesprochen hast. Ich habe in dem Hotelzimmer gesessen und laut bei einer Szene aufgelacht, was mir auch äußerst selten passiert, dass wenn ich irgendwo alleine sitze, ich einfach so anfange zu lachen wie so ein Hi-O-Pi. Und die Dialoge, wie gesagt, ich habe den immer gerne zugehört, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Harry eben eine Person ist, die auch manchmal so, er sagt auch, glaube ich, auf einem gewissen Moment auch, dass er manchmal nur Halbwissen hat. Und für mich ist das eine Person, die einfach so Thesen in den Raum reinschmeißt, um darüber zu diskutieren, um ein Gespräch anzufangen, um die Meinung anderer noch herauszubekommen oder herauszukitzeln. Und das ist mir sehr sympathisch, muss ich zugeben, weil mache ich auch manchmal.
Ist eine schöne Interpretation, das so zu sehen. Für mich ist es nicht so, dass er einfach eine These in den Raum stellt, sondern dass er ihr oder dem anderen sozusagen das sehr belehrend wirkt. Und für mich klingt das eher so, als ob er sagen würde, so ist es. Und nicht wie, komm, lass uns drüber diskutieren, deswegen stelle ich jetzt mal steile These in den Raum. Aber ist ja okay. Und das, wie gesagt, das gebe ich ihm auch. Und ich möchte übrigens sagen, was ich auch noch ganz stark finde, bevor ich will den Film jetzt nicht hier zerreißen. Nein, so ist es nicht. Ich finde tatsächlich, auch an der Szene, die ich gerade sehr kritisiert habe, ist das Stärkste fast, dass all das, was sie dann macht und all das theatralische Schauspiel, sage ich mal, ist halt der perfekte Kontrapunkt zu Billy Crystal, der da einfach nur schmunzeln muss und sie nur beobachten muss und nichts anderes tun muss, als einfach nur sozusagen dasteht, sie anschaut und sie sozusagen bewundert in ihrer Trauer, in ihrem Aufgelöstsein oder einfach. Und das funktioniert dadurch sehr. Und es gibt auch diese Szenen, die ich auch sehr mag, ist, wie sie davon erzählt, von ihrem Traum. Und ihr sexueller Traum ist irgendwie immer wieder, dass jemand ohne Gesicht vor ihr ist und ihr alle Kleider wegreißt, so vom Leib reißt. Und das hat sie seit 20 Jahren. Und dann schaut er sie einfach nur an. Und das ist dein Traum. Und sie so, ja. Dann kommt er nichts mehr so, er schmunzelt einfach nur und macht sich seine eigenen Gedanken. Und ich finde, das ist fast das Stärkste, wo er einfach nichts sagt, einfach mal die Klappe hält, sondern einfach nur schmunzelt und für sich ist. Und da, das gebe ich ihm, das hat auch eine gewisse Natürlichkeit in dem Film und in den Dialogen. So, also auch von Mimik, Gestik und also so, wie sie sich gegenseitig zuhören und aufeinander reagieren. Aber es gab dann eben auch die andere Kehrseite bei ihm ist, finde ich, wie er ausrastet auf einmal, wie es um diesen Radwagentisch geht. Er davor seine Frau gesehen hat und dann rumschreit, warum, hat doch eh alles keinen Sinn. Das finde ich auch so dermaßen übertrieben.
Ja. Finde ich auch nicht, weil er eben eine Person ist, die ja gar nicht diese Trennung verarbeitet hat im eigentlichen Sinne. Er redet dann mit seinem Kumpel darüber und dann sagt er, ja, das ist jetzt eben so. Und immer wenn er mit Sally darüber gesprochen hat, sagt er auch so, ja, ist jetzt eben so, kann ich nicht ändern. Der wird ja von jetzt auf gleich quasi vor eine kaputte Existenz gesetzt. Und ja, das ist natürlich, das passiert so, weil es im Drehbuch steht, gar keine Frage. So, ob du jetzt ein normaler Mensch wirklich so ausrasten würde, aber dass irgendwann dieser Moment einfach kommt und dich die Trauer dann einfach überfällt, finde ich nur realistisch. Und jetzt muss ich das eben in den 90-Minuten-Film reinbringen und dann ist eben ein Radwagentisch der Grund dafür. So, ich weiß, was du meinst. Ich fand seinen Ausbruch auch nicht ganz passend zur Figur, aber ich verstehe natürlich, warum er drin ist.
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, dass sämtliche Sachen, die die Figuren in dem Film machen, finde ich absolut okay, also ich hinterfrage da nichts. Für mich wirkt das absolut realistisch, authentisch, such dir was aus. Ich finde, dass der wirklich, was das angeht, hervorragend gemacht worden ist. Und ich finde auch, dass man merkt, dass die Dialoge, dass der immer noch ein bisschen, die Wahrheit jetzt nicht, aber dass der Regisseur Rob Reiner als Vorlage für Harry galt und Nora Ephron, die das Drehbuch über 6 Jahre lang geschrieben hat, da wirklich auch echte Dialoge genommen hat, die wirklich echte Menschen gesagt haben. Ich finde, der Film wirkt, natürlich ist der poliert, gar keine Frage. Und wir müssen gar nicht erst davon anfangen zu reden, dass die nie Geldprobleme haben und irgendwie in den teuersten Apartments in New York wohnen, aber Geschenk, Rom-Com, das ist okay für mich. Aber ich finde, dass der Film wirklich eine, ich möchte sagen, rom-komische Authentizität hat, die ich echt famos finde, weil ich, egal was die Figuren sagen, machen oder tun, ich das immer für absolut klar verständlich halte. Ich hinterfrage es nicht. Ich glaube, das ist absolut okay und poliert und ich habe damit einfach eine richtig große und schöne Zeit.
Ja, ganz genau. Und es ist auch so, dass eben nicht nur Wert auf die beiden Hauptfiguren gesetzt wird, auch die beiden Nebenfiguren hier, Carrie Fisher und, wie heißt der andere?
Bruno Kirby.
Ja, also dieses Vierer-Date, was die haben, also vielleicht gehört das mit zu meinen Lieblingsszenen aus dem Film tatsächlich. Das fand ich auch wirklich super schön.
Das ist so schön. Aber lass doch ein paar Stunden Zeit, bevor
wir ja.
Taxi, warte, ich komme.
Ey, da hab ich so laut gelacht, wie dann der Typ einfach sagt, ja, ich nehme mal ein Taxi und sie nur sagt, ich auch, weg. Und sie, ja, okay, klar. Fand ich musste wirklich laut auflachen. Und da hast du auch eben gemerkt, wie die, dass diese Figuren, dass sie, obwohl Harry und Sally eben so unterschiedlich sind, dass die eben niemanden finden, der eben so ist, wie die anderen die jeweilige Person haben wollen. Ne? Also diese, das hätte ja vielleicht auch funktioniert mit diesem Vierer-Date, aber es waren ja einfach keine Personen, mit denen weder Harry noch Sally irgendwie beziehungstechnisch irgendwie Zeit verbringen möchte. Als Freunde okay, aber nicht mehr. Und es unterstreicht einfach für mich die Sache, dass am Ende des Tages, auch wenn sie so unterschiedlich sind, eben zusammenpassen.
Und was ich auch toll finde, es ist, glaube ich, die einzige große Hollywood-Rom-Com, die über mehreren Jahren spielt, oder? Also, weil sie treffen sich ja 5 Jahre, dann nochmal 5 Jahre und dann nochmal 5 Jahre entfernt. Also, es ist ja nicht so, dass sie sich gleich beim ersten Mal sofort verlieben und Familie gründen und Kinder bekommen, sondern der Film lässt sich ja wirklich Zeit. Er verfolgt ja diese Agenda, dass es okay ist, sich auch mal in Anführungszeichen auszuprobieren. Ist so ein bisschen mit Schucki. Der ist ja auch nicht gleich bei Folge 1 des Thekencast dabei gewesen.
Ja, gebe ich dem Film. War ich auch überrascht. War auch überrascht, wie der begonnen hat und dass sie sich immer wieder treffen, war mir alles nicht bewusst.
Aber ich habe irgendwie ein Problem damit, wenn wir den Film als Rom-Com bezeichnen.
Wieso?
Weil ich,
er ist romantisch, ist eine Komödie.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, für mich hat Rom-Com immer sowas.
Sollen wir ihn Com-Rom nennen?
Sowas aufgesetzt Kitschiges und hier nochmal ein sehr, sehr positiver Punkt bei Harry und Sally. Das wird Schuck natürlich gleich wieder dementieren und er wird gleich wieder lachen.
Ja, komm, das kommt, dann wissen wir ja. Für mich ist es die Rom-Com. Also, warum,
aber er ist nicht kitschig. Ich finde.
Er ist nicht kitschig. Er rennt durch New York und kommt auf die Silvesterparty. Im entscheidenden Moment.
Ja, wieso? Er wusste doch, dass sie da ist. Das ist ja nicht. Meine größte Sorge war, der Film geht weiter, sie haben da einen kleinen Streit und sowas. Und dann rennt er ja durch die Stadt und ich dachte schon, dass die sich dann irgendwo zufällig im Park treffen. Und das passiert ja nicht. Er weiß ja, wo Sally ist. Und deswegen geht er dahin, um sich zu entschuldigen, dass sie gerade die Party verlassen will. Okay, geschenkt. Aber trotz alledem, er ist ja dahin gegangen. Und das ist eben für mich nicht dieses, man rennt zufälligerweise durch New York und trifft sich im Regen auf irgendeiner Hauptstraße. Ich war in New York, da findest du keinen mehr. Wenn du dich da einmal, wenn du da einmal nicht weißt, wo der andere ist, komm, kannst bleiben lassen. Brauchst du nicht. So. Und ich will ja damit nur sagen, dass für mich eben dieser Begriff Rom-Com immer so auf diese, für mich so ein bisschen negativ affektiert ist, einfach so mit viel Kitsch und sowas. Und ja, der Schlussmonolog von Harry, davon kann man jetzt halten, was man möchte. Aber ich finde den nicht übertrieben kitschig. Und das fand ich überraschend, weil ich mit ganz, ganz schlimm gerechnet habe.
Ja, also ich habe, kleiner Shoutout, wenn das hier rauskommt, läuft er vielleicht noch in den Kinos, dieser, ich habe Oliver Strangers. Den habe ich jetzt letztes Jahr 2 Mal gesehen können und famoser Film, für mich der beste Film des letzten Jahres. Und der hat auch so eine Endszene, die sehr kitschig ist. Wenn man die für sich an sich betrachtet, ist die komplett kitschig und eigentlich furchtbar. Aber es ist so, der Film verdient sich das. Und ich finde auch, dass Harry und Sally sich diesen Monolog verdient am Ende. Ich finde, das ist so, es fühlt sich richtig an.
Dieser Monolog ist auch so schön.
Harry fühlt sich richtig und schön an. Und deswegen finde ich ihn auch ganz, ganz toll. Und er wird ja auch sogar, glaube ich, bei Scrubs mal verwendet, ne? Meine ich. Da gibt es auch diese eine Folge, wo Carla von Turk eine Entschuldigung verlangt und Turk haut dann diesen Monolog raus und dann kommt raus, ist von Harry und Sally geklaut. Das weiß unser großer Scrubs-Fan Nummer 1, Schuck natürlich sofort.
Was? Nein, ich habe auch kein Problem mit diesem Schlussmonolog. Der ist ja auch nicht so lang und das ist alles im Rahmen. Alles gut.
Das Schöne ist, werte Zuhörerschaft, es ist nicht der Film für Schuck heute. Das Schöne ist, wir wissen ja schon, welchen Film wir das nächste Mal besprechen. Das wird auch weniger ein Schuck-Film. Das heißt, heute ein Anti-Schuck-Bock mit dem Thekencast.
Ich möchte nur kurz sagen, ich finde, Harry und Sally ist absolut eine Rom-Com. Und ich finde, dass eigentlich die negative Betrachtungsweise einer Rom-Com nur dadurch kommt, dass es ganz viele Filme gab, die das nachmachen wollten und es nicht gemacht haben oder es nicht konnten, weil sie eben nicht, ich sag jetzt mal, diese Dialoge hatten. Aber das Prinzip, dass die beiden Menschen zueinander finden, die am Anfang vielleicht doch nicht zusammenpassen. Das ist ja bei jeder Rom-Com das Ding eigentlich. Nur dort ist es eben, ich sag mal, mehr nach Schema F aufgebaut und kommt jetzt vielleicht nicht so charmant daher wie in Harry und Sally. Und ja. Es ist einfach so viel Mist im Themenbereich Rom-Com auf dem Markt, dass es halt sozusagen im Großen und Ganzen jetzt negativ konnotiert ist.
Ja, ich würde
es einfach nur sagen, als der würdige und gute Vertreter, den du gut findest, und dann ist es trotzdem eine Rom-Com.
Ja, du hast ja vollkommen recht. Natürlich ist es eine Rom-Com, aber ich würde an der Stelle einfach nur nochmal unterstreichen, jeder, der sagt, oh, ich finde dieses Genre kacke, nee, könnt ihr gucken. Aber eine Sache noch, Schuck, ich wäre auch vollkommen zufrieden damit gewesen, wenn der Film geendet hätte und sie wären nicht zusammengekommen. Dann wäre es für mich immer noch ein richtig schöner und toller Film, weil ich den beiden immer gerne zugucke. Für mich ist diese romantische Beziehung gar nicht das Zentrum des Films. Wenn die, nachdem sie da im Bett waren, irgendwie gesagt hätten, ey, wir raffen uns jetzt wieder zusammen und sind wieder gute Freunde und können eben diesen Spruch oder diese These widerlegen, hätte ich das auch vollkommen in Ordnung gefunden.
Ja, wär auch, hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Es gibt auch Filme, bei denen die beiden Personen am Ende nicht zusammenkommen. Die will ich jetzt nicht nennen, weil das dann doch vielleicht eine Überraschung ist. Und die tatsächlich auch bombastisch gut sind, zum Teil.
La La Land.
Danke, dankest du, danke. Danke, einfach mal.
Ich habe jetzt nicht verstanden,
aber ich meinte noch einen anderen. Großartig. Nee, sehe ich genauso. Das hätte auch so sein dürfen oder wäre auch in Ordnung gewesen, weil es vielleicht auch einfach mal unterschiedliche Lebensrealitäten sind. Aber wie Stu es sagt, der Film hat sich's verdient und es ist auch am Ende stimmig, dass sie zusammenkommen. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem.
Kurze Frage, mal an unseren Stephen King-Experten Kühne. Ist dir das eine kleine Easter Egg aufgefallen?
Nein.
Okay, Rob Reiners nächster Film nach Henry und Sadie war eine Stephen King-Verfilmung.
Misery.
Genau, und welches Stephen King-Buch liest Harry in Misery? In Harry und Sadie? Richtig, Misery. Und in Misery gibt es dafür eine kurze Szene, wo man sieht, wie eine Videokassette von Harry und Sadie eben sehr sichtbar gezeigt wird.
Ach.
Oder, nee, gut, sichtbar ist übertrieben. Aber auf jeden Fall hat Rob Reiner da schon so einen kleinen Verweis hin.
Ach, das ist ja witzig. Ich glaube, es ist mir aufgefallen, aber ich habe dem so gar keine Bewandtnis irgendwie. Ich dachte ja, der liest halt einfach nur. Er hält es ja relativ prominent auch rein, glaube ich, in die Kamera. Aber ich vergesse aber auch immer wieder, dass es Misery von Rob Reiner ist. Muss ich zugeben.
Genau wie Stand by Me.
Ja, Stand by Me ordentlich Rob Reiner zu, aber bei Misery vergesse ich immer, dass er es war.
Schon krass, weil wenn man Harry und Sally sich anguckt und danach der Misery gedreht, das ist schon.
Ja.
Schon Unterschiede. Ja. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Mit welcher Frau würdest du lieber dein Leben verbringen? Mit Sally oder mit Annie Wilkes?
Ne? Ja. Annie Wilkes hat Schweine. Ja. Die sind süß.
Ja. Und ein Hammer.
Ja. Ja. Warum aber Harry und Sally auch so gut ist, liegt ja auch am Drehbuch von Nora Ephron. Und da finde ich es auch sehr amüsant. Die hat Teile von sich auch in das Drehbuch einfließen lassen. Vor allem halt eben Sallys Marotte beim Essen bestellen sehr penibel zu sein.
Boah. Da. Solche Menschen, ehrlich. Boah. Oh.
Ja, nun.
Auf den Punkt gebracht.
Nora Ephron hat mal in einem Interview erzählt, leider ist die Frau schon tot, dass sie mal im Flugzeug war und der Stewardess wohl sehr genaue Anforderungen gegeben hat, wie sie ihr Essen gerne hätte. Und die Flugbegleiterin nur meinte, kennen Sie den Film Harry und Sally? Das fand ich ganz nett. Mhm. Ja. Was ich übrigens auch ganz nett finde, der Film endet ja so, wie er aufgehört hat, und dass diesmal nicht ein, in Anführungszeichen, fremdes Paar auf dieser Couch sitzt, sondern halt Harry und Sally. Und das fand ich wirklich beachtlich. Der ganze Schluss, also dieser Dialog, den die beide haben, ist komplett improvisiert.
Okay.
Das fand ich toll.
Ja, ich erinnere mich auch nicht mehr dran, deswegen schwierig.
Oh, das wird heute kein guter Podcast, ich merke es schon.
Naja, doch, es ist eigentlich ein guter Podcast, wenn Schuck einfach nur mal die richtige Meinung hätte.
Nee, ich habe keinen Bock, weißt du, ich versuche seit 50 Minuten das Ding irgendwie am Laufen zu halten, dann kommt immer dieser Schuck, nee.
Ja, sorry, ich habe euch von Anfang an gesagt, mir ist nicht viel hängen geblieben bei dem Film. Es ist halt einfach.
Ja. Du hast kein Herz. Ganz ehrlich, ich sage jetzt, wie es ist, Schuck, ich liebe dich, aber du hast kein Herz.
Come on. Wir können uns gerne mal, wir können uns, also.
Ich also habe den Film ja nicht ausgesucht. Ich finde dich menschlich auch eher uninteressant, aber du hast wirklich kein Herz.
Es gibt
oder um es anders zu sagen, du bist halt kein Etienne.
Oh ja, Grüße gehen raus. Melde dich mal wieder. ja, also ich glaube, ich würde nie sagen, dass man Harry und Sally nicht schauen soll. Ich würde Harry und Sally sogar weiterempfehlen. Ich glaube, es gibt einen großen Markt und viele Menschen, die den sehen und den toll finden werden. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass sie ihn toll finden. Ich habe es halt nicht in der Art getan. Und da sehe ich dann vielleicht auch die Sache ganz persönlich. Bei mir ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen, wenn Kühne ihm 5 von 5 Sternen gibt.
Come on. So, jetzt ist es nämlich raus.
Die Rom-Com, der Kühne 5 von 5 Sternen gibt. Das ist.
Naja, naja, Moment. Das war ja, das ist ja eben das Ding gewesen, was das du auch angesprochen hatte. Ich hatte mir die.
Ach ja, Samuel L. Jackson und der Hai, ich erinnere mich.
Er war ein gemanipulierter Riesenhai. Er ein reicher Investmann, ein Geschäftsmann.
Was hat denn eigentlich deine Sie Frau dazu?
Sich, gute Dialoge. Gute Dialoge.
Was hat eigentlich deine Frau dazu gesagt? Wie hat die denn den Film gefunden? Oder hast du ihr da direkt schlecht geredet? Und hast du direkt gesagt, ey, alle Kacke hier.
Nein, so läuft das auch nicht ab. Nein, die fand den ja gut.
Warum haben die wir den Podcast ja nicht mit deiner Frau gemacht?
Ja, weil die jetzt, die schläft schon.
Weg sie. Zuck.
Ach, Kinder, das wird schon nichts mehr.
Hey, ich, ja, okay, sehe ich ein. Jetzt kommt immer diese Begeisterung und dann kommt immer das Stimmungstief. Okay. Hast du noch was, Stu? Hast du noch was?
Sind wir schon fertig?
Nein. So. Doch. Also, ich weiß nicht, der Schuck nimmt so ein bisschen, der Schuck nimmt heute die Energie raus.
Ich weiß nicht, was da los ist. Ich wollte nämlich jetzt noch einmal erklären, was Stu nämlich am Anfang gesagt hat, dass ich ihm eine Nachricht geschrieben habe. Jetzt muss man das eventuell etwas, also ich habe dem tatsächlich die volle Punktzahl gegeben. Ich finde den Film für das, was er sein möchte, tatsächlich perfekt. Ich weiß nicht, was ich an dem Film ändern würde und für das Genre würde ich jetzt keine andere Rom-Com, denn mir wird keine einfallen, die annähernd so gut ist wie Harry und Sally. Ist Harry und Sally so gut wie Der weiße Hai? Nein.
Alleine der Vergleich ist doch schon schwachsinnig. Was soll das
denn? Nein, ich bin ja ganz bei Kühne. Der weiße Hai ist der bessere Film. Punkt.
Kann man sich ja vorstellen, so, dass zwei Haie unter Wasser, Menschen und Haie können niemals Freunde werden. Das Futter kommt ihnen immer dazwischen.
Ja, das sagen immer alle. Man könne Filme nicht so vergleichen, aber man kann ganz klar sagen, was der bessere Film ist. Der weiße Hai.
So. Nee, würde ich gar nicht so sagen. Also,
so!
Nee, das ist... Was? Sorry, aber ich vergleiche euch Der weiße Hai mit Harry und Sally. Was für ein Schwachsinn, ganz ehrlich. Was soll ich denn anführen? Also beim weißen Hai ist schon mehr drin, ne? Ganz ehrlich. Also wirklich.
Ja. Es hat ein,
mir
es
fehlte
hat
die Szene, wo Carrie Fisher von einem Hai gefressen wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mir einfach gefehlt. Also
vielleicht noch 40.
Auch seltsam ist, dass bei Harry und Sally keiner überlegt, den Strand zu schließen. Das ist so.
Vielleicht ist noch 40 Folgen auch einfach gut. Vielleicht bin ich diesem Format entwachsen. Seit wann bin ich derjenige, der hier einfach da mal, und ihr macht hier nur Quatsch.
Ich liebe ja die Szene bei Harry und Sally, wo Carrie Fisher hat 10 Minuten lang erzählt, wie sie die Atombombe abgeliefert hat.
Ja.
Und danach streiten sie sich, ob das Wagenradtischlein, ob das passt oder nicht. Ja, das ist.
Okay, fairerweise, der Vergleich hinkt. Gebe ich zu. Ja.
Also bitte schreibt in die Kommentare, was ist der bessere Film, Harry und Sally oder Der weiße Hai. Wir interessieren uns für eure Meinung.
Wollt ihr kurz eine Liste haben der Leute oder der Schauspieler, die für Harry vorgesehen waren?
Ja, bitte.
Ja.
Um hier kurz ein bisschen wieder Contenance reinscannen zu lassen.
Ich hoffe, Bruce wie Haiattrapper aus Der weiße Hai.
Roy Scheider als Bruce. Komm aus dem Wasser raus!
Rob Schneider. Entschuldigung, ja.
Roy Schneider. Sorry. Also, pass auf, ich sag jetzt die Namen und ihr sagt einfach auf einer Skala, auf einer Schulnotenskala von 1, wie passt sehr gut zu Harry, bis 6 passt gar nicht.
Okay.
Ja?
Okay. Mhm.
Der erste, und der hat von sich aus abgesagt, weil er zu beschäftigt war, war Tom Hanks.
2.
1.
Okay. Ebenfalls abgesagt hat Michael Keaton.
3.
2.
Okay. Auch angefragt, warum er abgesagt hat oder warum er nicht konnte, keine Ahnung, Bill Murray.
5.
Er wäre immer noch besser als Billy Crystal. 3.
Boah, ey, Max, ey, manchmal, ganz ehrlich, du verdienst jemanden wie Etienne einfach nicht. Es ist einfach so. Gut. Schön. Jeff Bridges.
2.
4.
Okay, und zum Schluss, das Beste zum Schluss, Harrison Ford.
Nee.
Wie jung sah an der 88 aus? Den kriegst du auch nie mehr als College-Student da durch.
Puh. Oh, doch. 1.
Überleg mal, dann gibt es irgendwann 4. So Special Editions von Harry und Sally mit der Überschrift Harry shot first. Bei der Orgasmus-Szene. Ja, lass uns mal bitte über diese eine Szene reden, denn ich glaube, selbst wenn jemand wie unwissend ist, der keine Ahnung hat und keinen Geschmack, wie nennen wir ihn mal Schuck,
alternativ vielleicht, lass uns das nicht so offensichtlich machen, lass uns ihn vielleicht einfach Max nennen oder Max S. Oder M. Schuck.
Maximilian, ist dir die Orgasmus-Szene von Harry und Sally vorher schon im Begriff gewesen?
Ja, das ja, habe ich gesagt, ja.
Ist es jetzt vermessen zu sagen, ob deine Frau... nein,
nein, das war ja das Witzige. Die Szene war mir tatsächlich, hätte ich gedacht, dass die länger geht. Und ich war auch überrascht, wie wenig peinlich ich berührt war von der Szene. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass diese ganzen Leute, die da in diesem Diner sitzen, die sind mir dann schon so ein bisschen egal, glaube ich, wenn ich mich vor denen zum Affen machen würde.
Willst du mal was Witziges hören?
Ja.
Die Szene wurde mehrfach geprobt. Und zwar hat Rob Reiner die Szene mehrfach demonstriert. Das heißt, er hat mehrfach diese Szene nachgespielt als Sally. Und das Interessante ist, die ältere Dame, die diesen bekannten Satz sagt, ich will genau das, was sie hatte, ist tatsächlich die Mutter von Rob Reiner gewesen.
Hm.
Die bei den Proben auch anwesend war.
Und Rob
das heißt,
Reiner
Rob Reiner hat mehrere Male einen Orgasmus nachgespielt für seine Mutter.
Okay, ja, darf ich fragen?
Aber in der Nachahmung eines femininen Orgasmus.
Ist vollkommen egal. Meg Ryan und Rob Reiner.
Ja.
Ist schon Unterschied. Dezent. So.
Aber das zeichnet doch einen guten Regisseur aus, oder?
Dass man Orgasmus faken kann?
Nein, oder? Er zeigt, was er haben will.
Ich stelle mir jetzt gerade Steven Spielberg, der weiß High vor.
Das Ergebnis ist doch unumstritten gut, oder?
Ja. Ich versuche mir gar nicht.
Ohne Witz, pass auf, eigentlich ist es eine der meistzitierten und wahrscheinlich eine der Szenen, die jeder kennt, auch wenn er den Film nicht gesehen hat.
Richtig.
Aber die Szene ist halt echt witzig. Es tut mir leid, die ist großartig. Ich finde die auch beim 8000. Mal super. Wie die gespielt ist, wie die montiert ist, grandios. Alleine, wenn sie fertig ist und sich dann diesen Salatgabel so in den Mund so und dieses Lächeln dazu, großartig. Ich liebe es. Für mich eine echt, ich weiß, es ist eine billige Antwort, aber für mich eine der witzigsten Szenen, die ich kenne.
Ja. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen.
Danke für die Euphorie.
Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, also warum du nicht, die aber so gut findest.
Ja, du lachst auch nie.
Würde ich jetzt nicht sagen.
Doch, ich aber, so.
Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, möchte ich Probenvideos von Rob Reiner sehen, wie er diese Szene nachspielt, oder ist das so ein Ding, was man einfach nicht sehen möchte?
Bloopers!
Ich stelle mir gerade vor, Mama, look, and now I'm making an orgasm. And now you say the word.
Ja. Oh Gott. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht sehen möchte.
Kurze Frage, seid ihr denn eigentlich damit zufrieden, dass sie zusammenkommen? Oder sagt ihr euch, vielleicht wäre es besser gewesen, weil das war ursprünglich für euch so geplant. Ursprünglich sollten sie nicht zusammenkommen. Der Grund aber, warum das relativ auf den letzten Drucker geändert worden ist, ist, dass Rob Reiner, der ja mit dem Film auch eine eigene Trennung verarbeitet hat, dass der während der Dreharbeiten seine Frau kennengelernt hat, mit der er anscheinend immer noch zusammen ist. Und das ist wohl der Grund gewesen, warum sie noch zusammengekommen sind. Also es ist nicht so, dass sie das in der letzten Minute entschieden haben, dass der Film Happy End hat, aber lange Zeit sah es danach aus, dass Harry und Sally eben nicht zusammenkommen.
Das ist doch ein schöner Hintergrund.
Ich bin mir aber sicher, dass der Film nicht diesen Stellenwert hätte, wenn sie nicht zusammengekommen wären.
Ja.
Weil ich glaube,
ist so ein bisschen einfach, wie Pretty Woman. Ja, das Geld ist aus. Tschüss.
Ja. Nein, ich glaube einfach, eben weil sie zusammenkommen und weil das dann eben diese Nachricht eben ist, okay, auch wenn man sich am Anfang vielleicht nicht mag und wenn man sich lange aus den Augen verloren hat, kann es trotzdem noch was werden. Das ist ja eine schöne Message erstmal. Und ich finde einfach, das rundet den Film nochmal so alles in allem ab. Obwohl ich gerade sagte, dass ich kein Problem damit gehabt hätte, wenn die nicht zusammengekommen wären, glaube ich aber, dass der Film in der Gesellschaft nicht so gut funktioniert hätte, wenn es eben einfach so eine, einfach nur eine Komödie gewesen wäre oder sowas. Das, ich glaube nicht, dass wir dann Harry and Sally als den Klassiker ansehen, der dann tatsächlich geworden ist. Das ist meine Vermutung.
Ja, davon ist auszugehen. Sehe ich auch so. Aber würde ihn vielleicht zum besseren Nischenfilm machen.
Ja, es ist ja kein Nischenfilm, das ist ja ganz klar. Es ist ein massenkompatibler Film.
Ne? Aber wer davon abgerückt?
Dadurch. Ja, gerne. Bitte, erzähl weiter.
Aber mir fällt jetzt,
ich finde das sehr interessant.
Wirklich. Mir fallen jetzt aber gerade auch tatsächlich relativ wenige Rom-Coms an, wo die zum Schluss nicht zusammenkommen.
Eben, das meine ich ja damit. Das wäre ja mal was anderes gewesen. Das wäre ja was, also jetzt, der Film ist von 88, 89, oder?
So ja, 89.
Den will ich doch jetzt überhaupt nicht vormachen, dass er 30 Jahre davor dieselbe Geschichte erzählt. Das ist ja überhaupt nicht das Ding. Heute finde ich es erfrischend, wenn eine Rom-Com
heute wär's cool. Und ja, heute wäre es cool. Und heute wäre das auch auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich sogar ein besseres Ende, muss man dazu sagen.
Mhm.
Ne? Also da würde ich bei dir sein und sagen, ja gut, das wäre was Überraschendes, das würde sich eben aus der Masse abheben.
Aber das muss Harry und Sally ja gar nicht.
Ne.
Das ist ja der Klassiker, der muss ja noch nicht mit dem alternativen Enden um die Ecke
genau,
kommen.
Genau.
Von daher. Also Stu, es hätte mir
Ende
gefallen,
bringen aber sie alle um.
Das war Matchpoint.
Natural Born Killers.
Nee, also mir gefällt okay. Das Ende so, wie es ist.
Ja.
Finde ich gut.
Ich habe eigentlich nichts mehr. Außer eine Sache.
Bodycount Quiz.
Null, ich habe mitgezählt.
Ja, richtig.
Das ist es, aber ich habe stattdessen, ich habe ein anderes kleines Schätzspiel vorbereitet für euch. Denn diese legendäre Orgasmus-Szene findet statt im Cat's Deli. Das ist so ein New Yorker Restaurant, was es schon Uhrzeiten gibt und das wurde auch wirklich da gedreht und heutzutage ist es so, dass über den Tisch wirklich auch so ein Schild hängt, damit man weiß, okay, hier hatte Sally ihren gefakten Orgasmus. Dieses Cat's Deli ist halt bekannt für seine Pastrami-Sandwiches. Und jetzt ist es ja so, wenn wir das hier aufnehmen, ist Weiberfastnacht, das heißt, in knapp einer Woche ist Valentinstag. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert. Dieses Cat's Deli bietet etwas ganz Hervorragendes an, jetzt nur für Leute in New York, das heißt, wir sind da raus leider, und zwar ein Valentine's Special Menü. Das kann man sich dort bestellen und nach Hause liefern lassen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich zitiere. Auf ihrer Website schreiben sie Folgendes. Möchten Sie einen besonderen Menschen beeindrucken? Unser Valentinstag-Paket verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Direkt im Komfort Ihres eigenen Zuhauses. Glückliche Empfänger erhalten 2 Pfund unseres legendären Pastramis. Das sinnlichste aller gesalzenen und gepökelten Fleischsorten. Alle notwendigen Beilagen für ein unvergessliches Sandwich-Erlebnis. Je ein Quartett von knackigen, halbsauren und würzigen, vollsauren Gurken. Reicher, altweltlicher Schokoladenbabka und Zimtrugelach. Und eine authentische Cats-Duftkerze mit Eiercreme-Aroma, um die Stimmung anzuheizen.
Ich will die Kerze.
Unser Valentinsangebot reicht für 4 bis 6 Personen oder für 2 Personen mehrmals, falls sie schmackhafte Energie benötigen. Meine Frage ist, Wie teuer ist dieses Angebot?
Schuck, fang mal an.
Boah, also warte mal, es ist für 6 bis 8 Personen, oder?
Für 4 bis 6 Personen.
Für 4 bis 6
Personen. Es sind okay. 2 Pfund Pastrami, es ist außerdem ein halbes Laib Brot noch mit dabei, es ist eine Duft-Eier-Creme-Kerze noch mit dabei und ja, Gurken und Babka und Rugela.
Ich sag mal für $250.
$250, okay. Kühne, bitte.
$130.
Bist du dir da ganz sicher?
Ja.
Dann hast du gewonnen, es sind 145.
Ach komm. Ach so, komm,
und was du nicht wusstest, Schuck, jetzt kommt nämlich der Twist. Wir haben einen Twist vorbereitet. Der Verlierer dieses Quizzes muss den Orgasmus jetzt faken.
Bam.
Herzlichen Glückwunsch, Schuck. Los geht's.
Ja, ich mach mal jetzt auf Mute, ne?
Er streicht sich samt durchs Haar und durch den Bart oder über die Brust und jetzt
hat der Affen gerollt.
Ja.
Danke. War gut.
Ja. Gut, dann sind wir hier durch. Ich will ehrlich sein, ich bin ein bisschen enttäuscht, habe mir ein bisschen mehr erwartet, aber gut, der Schuck ist einfach so ein Energievampir, wenn es darum geht, Spaß zu haben. Aber ich bin mir sicher, wenn ich demnächst den Kühne mal wieder sehe, dann werden wir bestimmt über Stunden nur über Harry und Sandy reden und uns über Schucklustig machen.
Nee, ich mache mich auch gerne über mich selber lustig. Das ist ein Hobby von mir. Finde ich super.
Lacan'scher Versprecher.
Ja. Wir haben den Film für die nächste Ausgabe Folge 41 auch schon ausgesucht. Und da bitte glaubt uns, das wird wie ein richtig klassischer Thekencast, denn da wird Schuck richtig durch die Hölle gehen, denn wir besprechen Punisher Warzone. Und da wird es unter Garantie einen Bodycount-Quiz geben. Unter Garantie. Und ich freue mich schon sehr darauf, den Film zu gucken. Ich freue mich aber auch sehr, auf den Film zu besprechen, denn, seien wir ehrlich, dumpfe Action-Spektakel sind einfach mehr unser Metier als, ja, gewitzte und eloquente Rom-Coms.
Ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen an dieses Thema gewöhnt und vielleicht sollten wir auch innerhalb des Thekencastes mehr in die Thematik Rom-Com, Drama, Gesellschaft.
Ja, dafür hast du den Trashcast, du Eumel. Mach das da.
oder Movie Virgins. Oder?
Ja, genau. Hier mit deinen komischen Amateur-Podcast-Projekte, da kannst du das machen. Nicht hier. Hier wird Action geboten. Alles klar.
Ja, gut. Ich habe auch schon richtig Bock da drauf zu sehen, wie der Punisher fressen poliert.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Movie Break gibt's überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Es tut mir leid, das ist nicht so gelaufen wie gedacht. Who cares? Ich nicht mehr. Dann sagt der Schuck auf Wiedersehen und in seiner orgasmischen Schönheit und Weisheit darf der Max die letzten Worte sprechen. Tschüss.
Also erst der Schuck und dann der Max. Läuft. Okay. Entschuldigung, ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Ich möchte sagen, also erstmal, ich will dem Film überhaupt nicht Unrecht tun. Mein Fall war es nicht. Es tut mir leid, dass Stu die ganze Zeit mit seiner Euphorie gegen eine Schuckmauer gelaufen ist. Aber ich muss sagen, ihr habt mich auch nicht rumgekriegt. Es gibt andere
Casts. Wir wollen dich auch gar nicht in unseren Club haben. Wie kommst du darauf, dass wir dich in unseren Club haben wollen? No Schucks.
Ja. Nee, von daher, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, meine Tonqualität ist jetzt bedeutend besser als beim letzten Cast.
Und schon wieder die Egoismus-Schiene. Mein Ton.
Oh ja, hör mal.
Ja, hallo, jetzt habe ich da echt Geld reingesteckt. Jetzt will ich auch, dass da was
rauskommt. Hört mich an, ich bin es, der Max Schuck, ich bin unglaublich wichtig.
Wir haben dich ja unterbrochen, Schuck, mach weiter.
Okay, in diesem Sinne, ja, dann halt bis zum nächsten Mal, ist ja egal, wie ich klinge.
Und ich möchte etwas an euch richten, an euch beide. Denn ich liebe euch dafür, dass euch kalt ist, wenn es draußen 25 Grad warm ist.
Oh, ich hör auf.
Okay, ich wollte jetzt eigentlich nochmal vorlesen. Nee, komm, weißt du was, komm, dann streichen wir das.
Ja, genau, da wollte ich auch fragen, lasst ihr den eigentlich drin, dieses Intro? Was ihr da vorgelesen habt?
Klar.
Wie vorgelesen? Das war real.
Ich liebe euch dafür, dass ihr 1,5 Stunden braucht, um ein Sandwich zu bestellen.
Bei Max könnte das sogar stimmen.
Ich liebe euch dafür, dass ihr eine Falte über der Nase kriegt, wenn ihr mich so anseht. Okay, jetzt wird's doch ein bisschen komisch. Wir lassen das einfach.
Du hast da echt was vorbereitet.
Ja, ich bin ja auf filmzitate.de, da habe ich was gefunden. Da ersetze ich nur das Wort dich durch euch.
Also die Tastatur Tschüss. Ist diesmal der Kühne.
According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.
Danke, Jungs. Es ist mir eine Ehre. Euer Junge.